ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Chris Kraus. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, die entscheidende, aber ja, stinklangweilige Frage vorneweg. Chris Kraus, Kopfhörer oder nicht?
Nee, ist doch richtig. Also, dann. Es wird ganz unterschiedlich gemacht mit und ohne und ja, auch für mich. Ich habe tatsächlich auch das Hörbuch jetzt gemacht von dem Roman. Und dann hört man sich ja auch ständig, was gar nicht so schön ist, also was nicht so gewohnt ist.
Dann setzen wir es ja ab. Ist nicht nötig für diesen Podcast hier in der ARD Audiothek. Es klingt gut, wir sitzen uns gegenüber und ich habe den Pegel im Blick.
Nur das Wasser. Wollen wir noch warten mit dem Wasser oder kommt er einfach rein irgendwann?
Kommt einfach rein.
Okay, gut.
Wenn es schon nichts zu essen gibt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch, dann soll es am Wasser nebenbei jetzt nicht mangeln, finde ich. Ein furchtloser Mann ist zu Gast, ein Multitalent, der sich nicht vor den ganz großen Geschichten fürchtet, die er in seinen Büchern und Filmen erzählt, nicht vor der Härte der Wahrhaftigkeit dabei und auch nicht vor dem Witz, mit dem man selbst das Drama noch erzählen kann, wenn man denn kann und furchtlos ist. Chris Kraus, Regisseur, Schriftsteller, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Danke.
Fühlen Sie sich mit furchtloser Mensch richtig beschrieben oder ist das so ein oberflächlicher Eindruck eines Lesers und eines Filmeguckers?
Also mein hypertrophes Ego fühlt sich natürlich total getroffen. Das heißt, es ist ja ein Kompliment, das Sie machen. Aber ich selber, sage ich mal, mein zweites, ich weiß ja natürlich, dass ich von Ängsten besetzt bin und ich halte aber Mut für eine wirklich romantische Tugend und funktioniert eigentlich nur, wenn man die Ängste bezwingt. Insofern nehme ich es als sehr schönen Beginn und sehr freundliche Einleitung unseres Gesprächs. Ich versuche tatsächlich auch in meinen Geschichten, in meiner Arbeit mit Ängsten umzugehen und sie möglichst zu stellen.
Sich zu stellen.
Die Ängste zu stellen. Das heißt, mich ihnen gegenüber so zu verhalten, dass ich sie bezwingen kann oder zumindest hegen kann und einhegen kann und sie verwalten kann. Also weil man ganz kriegt man sie nie weg. Und es gehört ja auch zum Menschen mit den Ängsten in der kurzen Zeit, die wir hier sind, in irgendeiner Form umzugehen und möglichst in einer direkten Form umzugehen.
Mhm. Jetzt gibt's noch ein Wasser?
Ja, oh ja.
Genau. Sie haben gesagt, Sie trinken so viel. Werden Sie schnell durstig?
Es ist ja ein gutes, zwei Glas Wasser kriege ich sogar. Also wenn man ein Glas Wasser wünscht, kriegt man hier beim MDR zwei Gläser. Das ist
im Hauptstadtstudio.
Ja. Ja, so fürsorglich.
Ja.
Ja, es ist ja gut, man soll ja viel trinken. Das mache ich auch und meine Stimme wird schnell strapaziert. Ja.
Wir waren bei diesen Ängsten und ich war so ein kleines bisschen überrascht. Ein Mann, der, ich habe diese ganze Liste ihrer Erfolge ja gar nicht vorgelesen, der hoch erfolgreich ist, spricht von seinen Ängsten und dass er sie stellt, dass er sich ihnen stellt.
Aber ich finde, das gehört eben dazu. Also das ist ja, Erfolg ja, ist ja immer sehr subjektiv besetzt, aber ich habe viel erlebt in meinem Leben, also viele Niederlagen auch. Insofern die sogenannten Erfolge setze ich da in Relation und hoffe gewachsen zu sein an dem, was mir widerfahren ist, wogegen ich mich nicht wehren konnte. Und ich habe auch Angst vor der Angst. Das heißt, ich möchte nicht ängstlich sein, weil ich das nicht förderlich finde für das Wachsen. Kommt nichts Gutes raus. Das heißt, wenn ich Angst verspüre, dann gehe ich dagegen an. Ich habe mal mit Lars Eidinger, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, einen Film gemacht. Der hat mir was ganz Ähnliches gesagt. Also Lars Eidinger gilt sicherlich auch als sehr furchtlos, nicht nur im Umgang mit seiner Bekleidung auf der Bühne, sondern auch in Texten, in allem. Aber er ist natürlich, das ist natürlich gar nicht so, sondern er sagt immer, er arbeitet in seinem Beruf mit all seinen Ängsten und versucht sie zu bezwingen. Und es ist aufregend, sie so wahrzunehmen und dagegen anzugehen. Man fühlt sich dabei lebendig. Ich fände es total langweilig, also sogenannte erfolgreiche Menschen, die so eins zu eins in allem erfolgreich sind, sowohl in dem, was man nachlesen kann, als auch in ihrer Art, sich zu geben, sehr, sehr langweilig. Das langweilt mich. Ich finde es immer interessant, herauszufinden, was die Menschen antreibt zu ihren Erfolgen, weil das sind oftmals Defekte. Und wenn diese Defekte von den Menschen auch noch benannt werden, dann schmelze ich dahin. Dann finde ich das faszinierend und bewundere das dann. Weil ich mag es einfach, wenn man der Fragilität, die der Mensch hat, einen Willen entgegensetzt. Nämlich den Willen, sich zu wappnen. Das finde ich schön. Mhm.
Wenn wir schon mal jetzt ganz am Anfang bei den Erfolgen sind, macht es das nicht auch einfach leichter, das Leben als Regisseur, als Schriftsteller, wenn man sagen kann, guten Tag hier, Chris Kraus, und dann wissen alle 20 Filmpreise. Hm. In Frankreich ein großer Literaturstar, in Deutschland sind ihre Romane noch nicht so gewürdigt worden.
Ja.
Macht es das Arbeiten leichter, weil alle Türen aufgehen, wenn Chris Kraus reinkommt und sagt, ich habe da mal ein Projekt?
Das ist nicht so. Also
ist
das
nicht so?
Nein, also das sind ja alles immer krasse Kämpfe, weil die Projekte, die ich mache, ob in der Literatur oder im Film, persönliche Projekte sind. Also die sind nicht selten angeknüpft an große Themen, an mögliche Formate, sondern das sind alles Geschichten, die mit meiner, ja, tatsächlich nicht nur mit meinem Leben, sondern auch mit meinen Ängsten zu tun haben. Ja, die Angst, eine Familie zu finden zum Beispiel, die habe ich mit meinem ersten Film schon nicht besiegt, aber doch gehegt.
Die taucht ja in dem neuen Buch.
Taucht in vielen
wieder auf.
Familie ist für mich, gerade weil ich aus einer dysfunktionalen, wirklich komplett kaputten Herkunftsfamilie komme, ist das für mich einfach ein Thema. Bin damit ja auch sehr offen umgegangen. Man rennt nicht offene Türen ein, wenn man der Selbsttherapie verdächtig ist. Ja, so. Also da muss schon mehr dazukommen. Deshalb habe ich gleichzeitig auch immer einen hohen Unterhaltungsanspruch. Ich arbeite, das haben Sie ja eingangs gesagt, sehr gerne nicht nur mit dem Drama, sondern auch mit dem Humor. Das, der Humor hilft schon durchzuhalten und sich zu schützen und hilft auch diese Geschichten natürlich unter die Menschen zu bringen, damit zu kommunizieren, Menschen zu erreichen. Humor ist etwas, was den Menschen sehr stark öffnet. Mhm. Und das zu verbinden mit doch oft sehr düsteren und krassen Stories ist das, was mich so ausmacht in meiner Arbeit, glaube ich.
Das klingt jetzt wie so Werkzeug, dass Sie eigentlich eine sehr dramatische Geschichte im Kopf haben, die Sie erzählen wollen und dann sich bemühen und aus der Werkzeugkaste den Humor-Schraubschlüssel rausholen, damit es nicht so schwer wird?
Doch nein, das klingt so ein bisschen nur so langweilig, weil man muss es ja so auseinandernehmen. Es gibt so einen sehr schönen Satz, an den ich immer wieder vor mir hertrage, weil er mich geprägt hat und weil er es gut zusammenfasst, von dem Philosophen George Santayana, der gesagt hat, das Leben ist dramatisch in seinem ideellen Wesen, tragisch in seinem Geschick und komisch in der Wirklichkeit. Und so sehe ich das auch. Also das heißt, es ist kein Werkzeugkasten, sondern es ist so ein zusammengebackenes, vages Ding, das man irgendwie auseinanderziehen muss, um es dann handhabbar zu machen für Geschichten. Und ich benutze halt alle drei Aggregatzustände sozusagen, die Tragik, das Drama und sehr stark auch die Komik, den Humor.
Mhm. Ja. Auch in Ihrem neuen Buch Die Sonne und die Mond, schon das Setting ist skurril. Einer der Hauptspielorte ist das Bestattungsinstitut Sommernachtstraum in einer ehemaligen DDR-Bäckerei mit auch skurrilem Personal. Es macht große Freude, das zu lesen, und ich habe mich nach Ihren früheren Büchern und Filmen gefragt, gibt es hier jetzt auch den biografischen Bezug, der ja bei anderen Büchern sehr direkt war?
Den gibt es hier auch ganz stark. Also dieses Buch Die Sonne und die Mond ist eigentlich vom Setting her alles andere als lustig erzählt. Es ist tatsächlich mit
geradezu Slapstick.
Ja, es ist, glaube ich, unterhaltsam. Aber es gibt einen sehr tragischen Hintergrund. Also der liebste Mensch meines Lebens, meine Frau Uta, ist vor anderthalb Jahren gestorben. Das war, obwohl ich viel erlebt habe in meinem Leben, habe ich so etwas Schreckliches halt noch nie erlebt. Ich habe meine Frau auch begleitet in das Sterben. Also sie hat von pumpergesund bis tot nur 8 Wochen gebraucht. Und ich war eben bei ihr und habe sie gepflegt und habe ihren letzten Atem gespürt. Und ich hatte das große Glück, wir hatten das große Glück, Uta und ich, dass wir über einen Zufall, über eine Kollegin an einen Bestatter gekommen sind hier in Berlin, den Hendrik Thiele, der auch in einem Bestattungsinstitut arbeitet mit einem sehr barocken Namen. Dieses Bestattungsinstitut heißt Junimond. Und der Hendrik hat mich geradezu gerettet. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Ich bin auch immer noch in Trauer. Und das Verrückte hier an Berlin ist, dass ja hier nichts klappt. Nichts, also gar nichts. Ich habe neulich einen Juristen getroffen, der gesagt hat, am Gerichtstermin muss man schon Glück haben, wenn man den beantragt und ihn dann noch erlebt, bevor man den Herzinfarkt bekommt. Wenn man Autos hier anmeldet, dauert das ewig lange. Und wenn jemand stirbt, dauert es auch wahnsinnig lange, bis er unter die Erde kommt. Das war aber für Uta und mich sehr gut, weil dann gab es Zeit, bevor sie sozusagen einen Begräbnistermin bekam. Und ich konnte sie mit Hilfe von Hendrik begleiten. Also ich konnte sie hier mehrmals besuchen in der Totenhalle. Ich konnte sie selber anziehen und mitwaschen. Ich konnte sie selbst verbrennen. Und so merkwürdig das wahrscheinlich klingt, wenn ich das sage, für mich ist das jetzt so etwas ganz Normales, weil ich den Umgang mit dem Tod jetzt sehr intensiv erlebt habe. Für mich war es sehr heilsam und ich habe mich mit Hendrik sehr eng befreundet. Und so habe ich dann viel über diesen Beruf erfahren, den ich sehr bewundere. Ich bewundere eben auch Hendrik sehr, der sich um mich gekümmert hat, der auch eine mir auch sagte, er hat als Bestatter unterschiedliche emotionale Bindungen an die Toten, aber er hat welche. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Bestatter sich dem Toten gegenüber, er macht das jedenfalls, und seine Kollegin vorstellt und sagt, ich bin der Hendrik, ich kümmere mich jetzt um Sie, haben Sie keine Angst. Das fand ich alles wunderschön. Und das, als ich dann im letzten Sommer in ein sehr, sehr tiefes Loch fiel, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod von meiner Frau, habe ich mir dann diese Geschichte ausgedacht über Bestatterinnen. Darum geht es in diesem Fall, um sehr eigenartige Bestatterinnen, die auf eine sehr aggressive Weise miteinander befreundet sind. Vielleicht kann man das so sagen. Und,
das ist eine schöne Formulierung.
Ja.
Ich habe immer Hassliebe, aber das gedacht, aber das ist so platt und es stimmt es nicht. Aber sehr aggressive Weise miteinander befreundet sind oder sich auf eine sehr aggressive Weise lieben,
ja, könnte man sagen. Könnte man auch sagen. Ist noch schöner. Und und ich brauchte den Humor, um diese Geschichte zu erzählen. Humor ist ja nicht einfach nur lustig, sondern das ist ja auch eine Lebenshilfe. Ich habe sehr viel gelernt über Humor durch, zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Das kalte Blut vor einigen Jahren. Da ging es um die Hinterbliebenen, die dritte Generation der SS-Täter. Und ich habe recherchiert und kam in Archive, in denen eben auch die Hinterbliebenen der NS-Opfer recherchierten und traf also dort Juden, und fühlte mich natürlich nicht wohl. Und
weil die Sie haben das, Ihre eigene Familiengeschichte.
Meine eigene Familiengeschichte. Ich komme aus so einer Täterfamilie, genau. Und das war für mich natürlich krass, wie die auf mich zukamen, wie offen und sie sofort Witze machten. Auch nicht unbedingt geschmackvolle. Das fand ich toll. Es war aber gleichzeitig auch nicht nur erlösend, sondern auch zusätzlich krass. Ich habe dann Humor auch in diesem Buch, Das kalte Blut, über meine Familie eigentlich, Herkunftsfamilie, benutzt. Und das andere jetzt mit meiner Frau. Meine Frau hat ihren Humor auch im Sterben nicht verloren. Das ist so heroisch. Und gleichzeitig auch geht mir das natürlich nicht aus dem Kopf. Wie kann jemand, den ich sehr gut kannte, den ich sehr liebte, eine nicht auffällige Person, sehr zurückhaltend, wie kann man so eine Kraft entwickeln, einfach nicht aufzugeben. Humor ist sowas Trotziges und ist sowas Menschliches dadurch. Und dieser Trotz, der fasziniert mich. Und deshalb gehe ich stark damit um. Nicht unbedingt, um lustig zu sein, sondern Humor ist eben, wenn man so platt es klingt, trotzdem lacht. Also dieser Trotz ist auch in diesem Trotzdem drin. Das ist mein Humor.
Also auch diese Geschichte hat ein versöhnliches Ende. Die Geschichte in Ihrem Buch hat ein versöhnliches Ende. Haben Sie so Sehnsucht nach Happy End? Tragen Sie das in sich?
Nee, gar nicht. Es gibt eigentlich nie, es gibt immer Hoffnung. Aber ich bin, glaube ich, voller Hoffnung, aber nicht sehr optimistisch. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und übrigens habe ich darüber auch sehr stark nachgedacht, jetzt in die Sonne und die Mond. Dieser Unterschied spielt eine große Rolle, Hoffnung und Optimismus. Und die Hoffnung stirbt nie, aber in dem Fall fand ich es richtig, diese Geschichte so aufzulösen. Also andere Geschichten wie das kalte Blut zum Beispiel gehen anders aus. Oder ich habe einen Film gemacht, 4 Minuten vor vielen Jahren, den man auch kennt. Hannah Herzsprung ist dadurch ein großer Star geworden in Deutschland.
Und eine Fortsetzung davon gibt es auch.
Gibt es auch, weil es so eine kleine Hoffnung in 4 Minuten gab. Aber es war nicht wirklich ein Happy End. Eigentlich mag ich eher offene Enden und eher die Möglichkeit, dass man selber überlegt, wie könnte die Geschichte weitergehen. Ich habe nicht den Drang, ich mag Versöhnlichkeit als Prinzip, also nicht so gerne, wenn es einfach nur eine beschwichtigende Versöhnlichkeit ist. Das heißt, wenn die Dinge verborgen bleiben unter so einem großen Pflaster und man sagt, ach komm, das Pflaster ist doch sehr hautfarben, sieht gut aus und da gucken wir nicht drunter. Das mag ich eigentlich nicht, so sehe ich das Leben nicht und so schreibe ich die Geschichten eigentlich auch nicht.
Ich fühlte mich sehr gut behandelt als Leser und auch als Filmgucker, dass nach allem Drama ist eben nicht so ein plattes Happy End, nicht irgend sowas Unglaubliches und sowas eben ja auch Kitschiges, Unwahrhaftiges passiert, aber etwas Versöhnliches.
Ja, es ist immer schwierig, natürlich über das Ende zu reden bei so einem Buch, weil ich hoffe natürlich, dass es gelesen wird. Es ist mir ein sehr wichtiges Buch, eben weil es sehr viel mit Uta zu tun hat, meiner Frau, meiner verstorbenen Frau, ohne dass sie vorkommt. Also das war, das konnte ich gar nicht. Aber das stimmt schon in dem Fall, weil es auch um diese fragile Freundschaft geht, die auf die Probe gestellt wird. Weil es um Fragen geht, die mich, das sind zum Beispiel auch, weil wir über Ängste gesprochen haben, das ist immer eine Angst von mir gewesen, mein ganzes Leben lang verraten zu werden, allein gelassen zu werden.
Das auf jemanden eine große Rolle.
Jemanden zu vertrauen, den man liebt, aber der das Vertrauen nicht zurückgibt. Das hat mich immer sehr geängstigt, als jemand, der eben aus so einer kaputten Familie kam. Und das habe ich ganz stark damit jetzt aufgearbeitet, mit diesem Buch. Und natürlich der Wunsch, dass trotz aller Verletzungen, die Protagonistinnen einander antun und auch anderen antun, eine Hoffnung gibt, dass Dinge revidierbar sind, Fehler, die man macht, Wunden, die man anderen schlägt, revidierbar sind, das spielt da eine große Rolle.
Was ist die Voraussetzung dafür, dass es diese Art Heilung gibt? Oder Heilungsprozess?
Heilung ist ein großes Wort. Also ich glaube, dass man sich den eigenen Makeln stellt, die man hat, dass man sich aus einer Distanz selbst betrachten kann, die Fehler, vor denen man Angst hat, nicht selber macht, was nicht geht. Also Leben bedeutet eben immer auch tun und wenn man was tut, dann tut man auch anderen was an. Das geht gar nicht. Wenn ich Regisseur und der allersüßeste, liebste Regisseur der Welt bin, muss ich mich trotzdem für oder gegen Schauspielerinnen, Schauspieler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden. Das heißt, man fügt an Leuten immer was zu, macht man das immer richtig? Nein, natürlich nicht. Also es hilft sehr zu heilen, indem man die Dinge an sich erkennt, die man nicht gut macht und sie vielleicht auch verzeihen kann, sie sich selbst verzeihen kann, wenn man das abarbeitet. Also das klingt so ein bisschen Kräuterweiblein-mäßig vielleicht, was ich sage, aber daran ist schon was. Also die Beschäftigung mit dem, was man in der Welt tut und mit den Abdrücken, die man hinterlässt, hilft schon irgendwie mit sich selbst auszukommen.
Naheliegend, ja. Kann man so. Spürt man auch, würde ich sagen, diese Sicht spürt man auch in all ihren Geschichten.
Ja, vielleicht, weil ich natürlich das immer wieder Also mich da immer wieder befrage. Also ich habe eben über meine Herkunftsfamilie Bücher gemacht, über Liebe, eine große Lieben von mir. Jetzt geht es stark um Freundschaft in dem neuen Buch, Die Sonne und die Mond, vor dem Hintergrund existenzieller Dinge. Natürlich arbeite ich ganz authentisch mit dem, was mir widerfährt und worüber ich nachdenke, klar.
Sind Sie mit dieser Familiengeschichte, die Sie im kalten Blut verarbeiten, eben fertig? Hat das auch diesen therapeutischen Aspekt, sich dem gestellt zu haben, es mit großer Intensität verarbeitet zu haben, auch künstlerisch verarbeitet zu haben? Einen Film gibt es noch nicht, vielleicht. Ich habe immer wieder mal gelesen, dass es eine Serie geben wird. Mhm. Vielleicht gibt es sie. Können Sie ja vielleicht noch was dazu sagen? Mhm. Ist das für Sie jetzt sowas, wo Sie sagen, okay, ich habe jetzt meinen Strich drunter gezogen und kann damit abschließen?
Doch, ich glaube in gewisser Hinsicht schon, einfach weil ich mich bemüht habe. Darum geht es ganz oft, dass man über diesen Berg kraxelt. Der Berg bleibt ja trotzdem noch da. Ja, den trägt man ja nicht ab. Also ist ja ein riesiger Berg. Man hat ja nur so ein kleines Schäufelchen oder Löffelchen. Aber man kann damit halt über den Berg gehen. Und das ist schon wichtig. Also ich habe natürlich, das kalte Blut hat in meiner sehr großen Familie die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen. Eine Cousine von mir hat die Vorarbeit dieses Buches, das war so eine Art Familienatlas des Krausschen Makels, so gewissermaßen, hat es veröffentlicht nur für die Familie, hat es als Buch gemacht. Also ich habe Unterstützung erfahren, aber auch krasse, krasse Ablehnung. Aber ich glaube, es hat die Familie schon durcheinander geschüttelt. Viel verändert hat sich nicht, weil die Menschen gehen dann trotzdem auf ganz ähnliche Weise wie vorher mit der Vergangenheit um. Trotzdem habe ich da meinen Beitrag geleistet, ich habe eben das Gefühl, diese Reise habe ich jetzt gemacht und ich muss nicht mehr zurück über den Berg. Also ich bin da jetzt drüber und ich bin jetzt 61 Jahre alt und habe 15 Jahre irgendwie mit diesem Thema verbracht. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe auch was darüber gelernt. Ich habe meinen Kindern sozusagen dieses Buch, ich meine jetzt nicht den Roman, sondern dieses Sachbuch, das es nicht für andere zu kaufen gibt, hinterlassen. Sie können sich also damit beschäftigen oder auch nicht. Und die Toten ruhen nun und das, was sie uns hinterlassen haben, arbeitet in irgendeiner Form noch in uns, sicher auch, vielleicht unbemerkt in meinen Kindern. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe das schon getan. Und sicher auch durchaus angreifbar getan, aber das war mir sehr, sehr wichtig, mich dem zu stellen. Das war meine Form der Therapie und ich wollte einfach wissen, was meine Familie getan hat, schlicht und ergreifend. Und in dem Roman Das kalte Blut wollte ich wissen, was die Deutschen so getan haben. Das war die Prämisse für dieses Buch. Deshalb ist, ja, und ich habe, das ist ja ein Jahrhundert sozusagen, ein Roman, das
1200 Seiten. Aber auch das ist eben an manchen Stellen, bis man sich daran gewöhnt hat, auf bedrückende Weise witzig.
Ja, es arbeitet ganz stark, sonst ist das gar nicht erträglich. Ja, es ist ja sowieso, also der Roman wurde in Deutschland zum Teil heftig angegriffen. In Frankreich zum Beispiel ist es wirklich das erfolgreichste Buch ins Deutsche in den letzten 10 Jahren. Das in der Literatur jedenfalls, was komisch ist, die haben das genossen. Da hieß aber natürlich auch das Buch nicht Das kalte Blut, sondern La Fabrique des Salauds. Das heißt, die Arschlochfabrik. Und es sind halt deutsche Arschlöcher, die dort in der Fabrik hergestellt werden. Das hat die Franzosen sehr entzückt. Ja, also
das Buch heißt wirklich die Arschlochfabrik. Das heißt
die Arschlochfabrik, ja. La Fabrique des Salauds. Es ist ein riesiger Bestseller geworden, weil ich glaube ich auch aus der Sicht eines Täters, der sehr witzig ist, sehr ironisch ist, eines furchtbaren Menschen eigentlich, der dadurch aber, nur dadurch, dass er witzig ist, wir haben ja vorhin über den Humor gesprochen, sofort Sympathien gewinnt. Mhm. Also wenn Menschen mit Humor auf ihre Scheiße blicken, dann findet man sie per se erstmal zumindest interessant, wenn nicht sogar nahbar und sympathisch. Und mit diesem Trick habe ich dieses ganze Buch, das die Verbrechen dieses Mannes ausbreitet, geschrieben. Und das ist natürlich verstörend und wird in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich gut wahrgenommen. Also in Italien, Spanien war es auch ein sehr großer Erfolg. England zum Beispiel gar nicht. Und Deutschland war schon ein sehr viel besprochenes Buch. Aber das ist hier schon also sozusagen ein sympathisch daherkommenden SS-Killer zu erzählen.
Wie kann man?
Ja, ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Das ist klar. Aber mein Großvater zum Beispiel, ein sehr sympathischer SS-Killer, konnte eben auch sehr, sehr liebenswert erscheinen. Logisch, es war kein Unmensch, sondern ein Mensch. Und das interessiert mich immer, auch in den Abgründen, das Menschliche und das unmenschliche Menschlichen. Also das, man kann das Monströse nicht von sich abspalten. Ich habe damals ja auch einige Interviews gegeben und viele Journalisten waren dann auch so überrascht, dass es zum Beispiel von Harald Welzer Untersuchungen darüber gibt, dass die Deutschen meiner Generation, also das ist nur nicht die jüngste lebende Generation Deutscher, aber diese dritte Generation davon wirklich überzeugt war, dass ein Großteil ihrer Vorfahren Widerstandskämpfer waren. Ja, oder jedenfalls keine Mitläufer, sondern eigentlich dagegen waren. Und das gleichzeitig, ja, das ist schon grotesk und ambivalent einfach.
Was macht dieses Wissen mit Ihrem Alltag, mit Ihnen im Alltag, dass in uns, in jedem von uns der Mörder und der liebe Opa schlummern kann oder ist?
Naja, das ist mein Herangehen an Menschen. Sie sind ja trotzdem, also Kant hat mal gesagt, der Mensch ist ein krummes Holz. Ja, also alles lauert in uns und das ist ja, darüber rede ich ja gerade, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was ist heilsam, sich dem zu stellen, dass jeder eben auch ein furchtbarer Täter ist, allein schon dadurch, dass er zum Beispiel Kinder aufzieht. Also egal, wie liebevoll er es macht, allein dadurch, dass er Regeln gibt, denen sich die Kinder nicht erwehren können. Erstmal, mit zwei kann man da noch nicht diskutieren. Werte mitgibt, die vielleicht gar nicht gut finden, übt man ja Einfluss und sogar Druck und in eine sehr sanfte Gewalt aus. Das ist vielen Leuten gar nicht klar, dass einfach Erziehen an sich schon eine krasse Nummer ist. Und geschweige denn, Leute in Betrieben zu führen oder in eine Armee zu führen. Ich war ja auch in der Bundeswehr, was ich heute auch nicht kaum noch begreifen kann. Also das ist schon etwas, wir sind Herdentiere, wir folgen gerne, wir führen auch gerne und in diesem Widerspruch müssen wir uns bewegen. Und die wenigsten treten beiseite und sagen, ich mache mein eigenes Ding. Das ist sehr, sehr schwer, sich nicht in einer, so wie wir nun mal gebaut sind, in einer sozialen Herde zu bewegen.
Wird Verzeihen mit dem Älterwerden leichter?
Ja. Das wird leichter, ja. Vor allem, es ist sehr relativ. Also ich bin nicht gut im Verzeihen. Und insofern bin ich besser, aber es gibt immer noch Menschen, ja gerade jetzt, das war sehr dramatisch eben, was passiert ist rund um den Tod meiner Frau herum. Da sind viele Dinge passiert, die ich anderen Menschen nicht verzeihen kann. Das geht dann natürlich nicht, aber ich akzeptiere jetzt auch, dass ich es nicht verzeihen kann. Ich habe jetzt nicht mehr den Wunsch, so wie früher, einfach allen schrecklichen Menschen, die ich so empfinde, den Schädel einzuschlagen. Und das ist ja eine gute Entwicklung, finde ich.
Ja, ja. Das Leben für Sie leichter, aber für alle anderen auch?
Naja, man kommt ja oft, zum Beispiel bin ich zu meinem Beruf, glaube ich, darüber gekommen, dass ich mich einfach rächen wollte. Ich habe, als ich in der...
Inwiefern?
Als ich ein Jugendlicher war, habe ich in der Schülerzeitung Karikaturen über meine Lehrer, die ich unerträglich fand, gemacht und mir lustige Geschichten ausgedacht. Also das ist ja auch eine Art der Kompensation, mit der Unzumutbarkeit des Lebens klarzukommen, mit diesen Menschen, die alle irgendwas von einem wollen, dass man sich über sie, da sind wir wieder beim Humor, lustig macht. Und das, ich habe Woody Allen sehr, sehr geliebt, und das war ein großes Vorbild von mir, dass man sich einfach über Karikaturen oder über Grotesken und über Kabarett, habe ich auch ein bisschen gemacht, dass man sich lustig macht über das, was einen so angreift. Und so bin ich in meinen Beruf gestolpert. So kam ich zu dieser merkwürdigen beruflichen Herausforderung, über das, was mir begegnet, Fiktion zu machen im Film und in der Literatur.
Geschichten zu erzählen. Wie haben Sie dieses Talent dazu entdeckt oder entwickelt?
Woher wissen Sie, dass Sie gut Gespräche führen können? Ich glaube, indem man es einfach macht. Und indem man merkt, das kann ich ganz gut. Und ja, es begann bei mir, glaube ich, ich habe eben gezeichnet ja erst. Ich habe erst mit Illustrationen begonnen. Und das fanden manche lustig. Dann habe ich halt mehr Illustrationen gemacht. Und irgendwann habe ich so lustige Geschichten geschrieben. Und dann haben Leute gelacht. Dann habe ich mehr lustige Geschichten geschrieben. Ich glaube, das ist so, das ist auch so eine Art Blackbox, also senden und empfangen. Man macht etwas, wenn die Leute gesagt haben, sowas Schlechtes haben sie noch nie gesehen. Selbst damals im zarten Alter von 15 Jahren hätte ich sehr schnell damit aufgehört. Also man merkt schon, okay, ich kann ja wenigstens etwas. Ja? Also in dem ganzen Zweifel, ob man überhaupt so irgendwas Nutz ist hier, hilft es natürlich schon, wenn man so eine positive Rückmeldung bekommt. Ja, das gefällt uns. Ganz viele Schauspieler waren ja mal Klassenclowns. Egal wie depressiv sie eigentlich sind. Mhm. Das meinte ich vorhin auch mit Defekten. Also man wird irgendwo nicht gesehen und dann bemüht man sich ganz besonders in den Mittelpunkt zu kommen. Das ist ja auch schon eine schreckliche Charaktereigenschaft eigentlich. Aber sie hilft natürlich, das Talent zu entwickeln. Ja?
Das ist eine schreckliche Wunde.
Ja, natürlich. Ja. Ich glaube auch wirklich stark daran, ich liebe ja Schauspielerei. Also ich finde das eines...
Sie haben sich auch mal selber versucht?
Ja, das hilft auch. Also ich war ein schlechter Schauspieler, aber es hilft trotzdem, auf der Bühne zu stehen, zu wissen, wie man sich dort fühlt, wie man mit den eigenen Erfahrungen im Leben arbeitet, so wenn man eine Rolle füllt. Ich habe nur Kabarett gemacht, also ich habe nicht mehr gemacht. Aber trotzdem, so Bühnenerfahrung hilft sehr. Und deshalb liebe ich Schauspielerei, weil ich weiß, wie stark sich Schauspielerinnen, Schauspieler aussetzen in ihrer Kunst, weil sie ja immer mit sich selbst arbeiten. Sie machen ja nicht ein Musikstück, das man hören kann, das eine Abstraktion ist, schon eine Übersetzung ist von etwas, sondern sie sind ganz pur mit ihrem Körper, mit ihrem Atem, mit ihren Augen, mit ihrer Stimme, sind sie stets in der Beurteilung oder auch Verurteilung. Und das auszuhalten, das ist sehr schwer und das bewundere ich zutiefst. Mhm.
Der Illustrator ist jetzt nicht so für mich jetzt nicht so weit weg von dem, was Sie jetzt auch machen, aber Sie haben auch viele andere Dinge gemacht. Sie waren im Ausland und haben da auch irgendwelche Jobs gemacht. Mhm. Gibt es irgendeinen roten Faden, der alles das, was Sie da aus welchen Gründen auch immer gemacht haben, verbindet? Irgend sowas?
Das Scheitern. Also ich bin immer sehr erfolgreich gescheitert. Also ich habe mir die Dinge oft nicht ausgesucht, sondern etwas ist passiert und dann musste ich was machen. Ich war tatsächlich ein paar Jahre im Ausland, das hat mir sehr geholfen auch für meinen Beruf, aber weil meine Ehe kaputt gegangen ist hier, ich hatte eine sehr frühe Kinderehe eigentlich, also mein Kind kam schon in der Schule, hab dann früh geheiratet, bin dann zur Bundeswehr, weil ich Geld verdienen musste, also auch als Zeitsoldat im Westen, die Armee in Westdeutschland. Und dann ist alles explodiert. Ich bin ins Ausland und eigentlich gescheitert, aber habe dann beschlossen, weil meine Frau eine Liebesaffäre hatte, meine Ex-Frau eine Liebesaffäre hatte mit dem Drehbuchautor, dass ich das besser kann, zum Beispiel völlig kindisch. Aber das habe ich dann so, war ich 2 Jahre unterwegs und habe angefangen zu schreiben, weil ich dachte, ich habe meine Frau immer noch geliebt und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und so ist vieles von außen gekommen. Also es ist schon oft so gewesen, dass Dinge nicht geklappt haben. Ich war ja auch kein guter Schauspieler, mittelmäßig vielleicht als Illustrator und habe jetzt schon das Gefühl, dass ich mit dem Schreiben etwas gefunden habe, was ich ganz gut kann. Und aber das liest sich so als bunter Lebenslauf, weil ich immer was machen muss. Ich musste mich irgendwie ausdrücken und konnte gar nicht so sehr viele Sachen oder maximal halb passabel. Und dann bin ich eben am Ende bei etwas gelandet, was ich ganz gut kann, glaube ich.
Was ist die Botschaft, die Ihnen dieses, wie Sie sagen, Sie haben nicht verlieren gesagt, sondern in meinem Kopf spukt jetzt immer Loser rum, sondern im, ja, dieses Loser-Dasein, von dem Sie gesprochen haben als junger Mensch, was ist die Botschaft, die Ihnen diese Zeit mitgegeben hat?
Naja, ich hatte ganz großes Glück, dass das damals möglich war. Das ist ja heute so gar nicht mehr möglich. Man konnte damals ein Studium unterbrechen und ja, ich war Ja, natürlich war ich ein Loser. Ich hatte sehr früh meine Familie verloren. Ich hatte meine Leidenschaft aufgegeben. Ich habe ja Germanistik studiert. Ich wollte und Geschichte. Ich wollte eigentlich immer lehren in diesem Bereich. Habe das aufgegeben. Wusste nicht mehr, was ich machen sollte. War orientierungslos und bin dann in die Welt gezogen. Habe gearbeitet. Allerdings muss man sagen, ich war Traveler, aber alle möglichen Jobs gemacht. Und das hat mir geholfen. Ich habe als Lagerarbeiter in München gearbeitet. Ich war irgendwie Anstreicher in Sydney und also unbewusst auch Diamantenschmuggler irgendwie. Das klingt alles so interessant, aber mein Gott, mir ging es da auch nicht wirklich gut zu der Zeit, aber ich musste mich ja irgendwie rumschlagen. Und all diese vielen Lebenserfahrungen helfen mir natürlich in meinem Beruf. Und ich bin grundsätzlich sehr neugierig. Also das ist tatsächlich auch immer, das ist immer noch so. Das hilft natürlich. Aber das Losen bedeutet ja, was ist Losen? Losen heißt eigentlich, zur Muße gezwungen sein und gleichzeitig irgendwie noch am Leben zu bleiben. Und zur Muße gezwungen sein ist etwas, was ich ganz stark mit den 80er Jahren verbinde. Also da war das möglich. Also bevor, als es noch die beiden Staaten gab, als Deutschland so unfassbar reich war, wo man sehr weich fiel, sich das Land das noch leisten konnte, wo ein stabiler, wenn auch bedrohter Frieden durch die beiden Atommächte gewährleistet wurde, wo man das Gefühl hatte, nichts ändert sich. Nur in diesem kurzen Zeitfenster hatte ich das Glück, mir mal ein paar Jahre Auszeit gönnen zu können und trotzdem dann in Anführungszeichen, darüber sprachen Sie ja, so eine Karriere zu machen. Das ist für mich dann immer so komisch. Sie haben so eingeleitet, ja, ich habe viele Preise gewonnen und ich kann leben von meiner Arbeit, aber ich sehe ja gleichzeitig immer noch das, wie es dazu gekommen ist und wie sehr ich immer gezweifelt habe und wie sehr ich da um mein Überleben förmlich kämpfen musste. Ich habe in Paris wirklich auch gehungert. Eine Zeit kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil ich einfach kein Geld hatte. So, das ist eben auch immer noch da. Ja, so.
Und das verdrängen Sie nicht, sondern es ist Ihnen so präsent, dass Sie auch bei, wenn Sie ein neues Buch schreiben, immer so mit dieser Angst rumlaufen, liest vielleicht gar niemand.
Genau. Das stimmt. Kann ja alles sein und passiert ja auch. Also es gibt ja auch Sachen, die gar nicht gut funktioniert haben. Es gibt Sachen, die wie zum Beispiel das kalte Blut ein großer internationaler Erfolg sind. Dann hat es aber in Deutschland nicht ganz so gut funktioniert. Also es ist ja auch spannend. Man weiß ja jetzt auch bei dem Buch nicht, das mir sehr am Herzen liegt, ob die Leute damit klarkommen, ein Buch über Trauer und Sterben verbunden mit Humor, ob sie das als Kommunikationsangebot sehen oder nicht. Ja, also ob sie das interessiert, das weiß man halt nicht. Und letztlich, inshallah, am Ende werden wir da sein, wo meine Frau jetzt schon ist. Und in der Zeit versucht man halt mit den Talenten, die man hat, klarzukommen.
Mhm. Sie sagen, es ist ein Buch über Trauer? Mhm. Ich hätte gesagt, es ist ein Buch über Liebe.
Aber
Liebe
das eine
und die das Unmöglichkeit
ist, zu lieben. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Also es gibt natürlich immer viele Themen, es geht auch stark um Freundschaft. Aber das habe ich ja nun wirklich durch meine persönliche Erfahrung mit dem Tod jetzt erlebt, dass man umso stärker trauert, je stärker man liebt. Das ist ja auf der Hand liegend, ist ja logisch. Ja. Ich kannte ja vorher auch schon den Tod. Mein Vater ist gestorben, aber ich hatte kein Verhältnis zu ihm mehr, viele Jahre nicht. Der mochte meine künstlerische Arbeit auch gar nicht. Er ist sozusagen für mich schon gestorben, als er noch lebte. Da gab es gar keine Trauererfahrung. Jetzt mit Uta eine extreme Trauererfahrung, weil es auch eine extreme Liebe gab, glaube ich. Und deshalb spielt das in dem Buch auch eine Rolle. Es geht um Liebe, aber deshalb geht es auch um Trauer, was ganz stark. Ich habe es ja aus der Trauer heraus geschrieben und das sind zwei Bestatterinnen, die um ihre Freundschaft trauern, aber auch um die Toten. Es gibt auch Tote in dieser Beziehung, denn sie zurückblicken und schuldhafte Dinge, die eventuell zum Tod geführt haben oder ihn jedenfalls nicht verhinderten. Doch ich empfinde es schon als starkes Trauerbuch. Vielleicht merkt man es nicht so, weil man dann eher sieht, diese Liebe. Es ist ja auch, ich merke ja auch, dass ich dankbar bin, dass ich mit Uta leben durfte, so lange. und versuche so meine Trauer zu überwinden und nicht im Leiden stecken zu bleiben. Und das ist sicherlich was Gutes, dass man sieht, ich habe diesen Menschen, den ich verloren habe, einfach sehr, sehr geliebt. Und ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so, dass sie dann im Nachhinein sehen, wie schön es doch war, dass man überhaupt jemanden hatte, den man so lieben durfte und der einen auch so geliebt hat. Das ist gar nicht so häufig. Das ist ein großes Geschenk.
Bücher sind bei Ihnen. Sie müssen was trinken. Okay. Wollen wir mal das Fenster aufmachen? Mal aufstehen.
Wir können gern weitermachen. Dankeschön.
Danke für die Offenheit, mit der Sie erzählen und sich dem stellen. Aus vielen Ihren Büchern, das war der Ansatz, sind Filme geworden, aber ich weiß gar nicht, wie das in Ihnen ist. Sehen Sie zuerst Bilder und entwickeln, um einen Film zu machen, ein Buch? Sind aber auch nicht alle Bücher Filme geworden?
Nein, das war sehr, sehr, sehr komisch. Ich bin ja sehr spät erst zum Romanschreiben gekommen. Und das hat auch wieder mit einer Unfähigkeit zu tun, weil im Filmgeschäft gibt es so ganz bestimmte formatierte Schritte, wie man von der Idee zu den Bildern kommt, die man auf der Leinwand sieht. Und diese Schritte, die nennen sich Exposé, Treatment, Drehbuch, Ersteentwurf und so weiter. Ein Exposé ist so eine Skizze der Handlung mit den Hauptfiguren so über 4 bis 5 Seiten. Und die braucht man, diese Skizze.
Auch für sich selber, nicht nur für den Produzenten oder die Produzentin.
Nein, das brauchten die Produzenten. Denn ich brauche es nicht.
Sie brauchen es nicht?
Nein. Und dann habe ich eben gemerkt, was ich nicht kann, ist Exposés schreiben. Wenn man aber Exposés nicht schreiben kann, also diese Idee auf 4 bis 5 Seiten, hat man ein echtes Problem, weil wie will man das dann machen? Also war ich noch an der Schule und habe gemerkt, also das klingt so bekloppt. Meine Geschichten klingen manchmal auch bekloppt, wenn man die dann später zusammen... Es ist immer sehr schwer, meine Filme zum Beispiel später, muss man auch machen, so Loglines in so kurzen in so kurzen Kurzbeschreibungen zusammenzufassen. Und
mich in 1,30 keinen kann es nicht.
Ja, genau. Und dann habe ich einen ganz großartigen Professor, den Frank Daniel, getroffen, der gesagt hat, das ist doch scheißegal. David Lynch kam irgendwie mal zu mir in der Columbia University oder USC, ich weiß nicht, Los Angeles, und hat gesagt, ich möchte gern einen Film machen und das ist meine Grundlage. Und dann hatte er 2000 Zeichnungen mit Leuten mit ganz komischen Haaren. Und da hat er Eraserhead draus gemacht. Also er hat gesagt, man kann aus allem einen Film machen. Verpfeifen Sie doch auf diese Formatierung. Das braucht die Industrie. So geht man nicht an einen Film ran. Und dann habe ich erst kapiert, ich kann es halt einfach nicht. Ich kann Exposés nicht schreiben und habe dann gemerkt, ich muss erst mal, bevor ich so einen Film mache, ganz, ganz viel schreiben. Ich muss einfach alles, ich muss diese Figuren, ich komme von den Figuren, ich muss diese Figuren alle aufschreiben. Da habe ich aber noch nicht dran gedacht, dass das ja Romane sind. Und dann habe ich das halt aufgeschrieben, weil ich keine Exposés schreiben konnte. Und bei meinem ersten Film habe ich dann, weil ich keine Exposés schreiben konnte, diese vielen, vielen Seiten, 200, meinem Sender gegeben. Und die haben gesagt, okay, damit machen wir jetzt das Drehbuch. Das reicht uns. Es war so eine sehr, 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 sehr menschenfreundliche Debütredaktion, die so ganz viel akzeptiert hat damals noch. Und das war aber tatsächlich so eine Narration, die ich dann auch, weil meine Redakteurin sagt, mach das doch einfach mal, einem Verlag angeboten habe. Und der hat das tatsächlich auch genommen. Also damals Frankfurter Verlagsanstalt, die haben gesagt, ja, ist doch ein Roman. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das, was ich schreibe, ist eigentlich ein Roman.
Da geht es jetzt um 4 Minuten.
Nee, um Scherbentanz. Mein erster Film, den ich gemacht habe vom Vierteljahrhundert, hieß Scherbentanz. Ja. Der hatte stark mit meiner Familie zu tun, so eine Familiengeschichte. Und
auch eine Liebesgeschichte.
Auch eine Liebesgeschichte. Geht um eine dysfunktionale Familie, geht um um Jürgen Vogel, der damals im Rock aufgetreten ist. Und ja, so habe ich das dann immer gemacht. Das heißt, ich habe statt Exposés zu schreiben immer viele hundert Seiten vorher geschrieben, was eigentlich eine Störung ist, was eigentlich nicht passt. Und ich hatte das große Glück, dass diese erste Redaktion gesagt hat, wir pfeifen drauf. Ich hatte das große Glück, dass mir mein Professor damals geraten hat, mich nicht verrückt machen zu lassen und kann deshalb jetzt auch Romane verfassen. Aber deshalb gibt es einige Romane, die Filme geworden sind, weil das waren immer Vorarbeiten zu den Filmen. Es gibt aber auch Romane, die man gar nicht verfilmen kann. Also zum Beispiel mein Buch über Rosa von Braunheim, was aber auch bei einem Filmprojekt entstanden ist. Das heißt, die Sommerfrauen, Winterfrauen. Das habe ich nicht verfilmt, habe ich auch nicht vor. Das ist einfach ein Roman gewesen. Und ich schreibe, aber jetzt die Geschichte ist was anderes. Die Sonne und die Mond hat eine ganz irre Entwicklungsgeschichte. Jetzt müssen Sie fragen, ja, welche denn?
Ja, natürlich. Deshalb gucke ich ja so. Ich wollte Ihnen die Freiheit lassen zu sagen, ich will sie Ihnen aber nicht erzählen.
Weil, ja, das ist lieb. Ja. Nein, das ist ganz süß, weil ich habe ja erzählt, wie es mir ging im letzten Sommer. Und dann hatte mich Hanna Herzsprung angerufen und hatte gesagt, du Chris, hast du nicht Lust, ein Drehbuch für Caroline Schuch und mich zu schreiben? Wir haben da vom Fernsehsender ein Interesse und du bist doch jetzt auch ziemlich in der, ja, also du brauchst jetzt auch einen schnellen Job und irgendwas machst du nicht was für uns. Und dann habe ich, es ist egal thematisch, und dann habe ich gesagt, ich habe da eine Idee, vielleicht über Bestatter, vielleicht mache ich euch zur Bestatterin. Und so ist eigentlich der Roman entstanden, weil mich Hanna angerufen hat. Und natürlich ist es, biete ich es dann keinem Fernsehsender mehr an, sondern wir versuchen tatsächlich aus diesem Roman dann einen Kinofilm zu machen, zu dritt sozusagen, sie auch als Co-Produzentin. Und was ja sehr schön ist, also weil wir arbeiten da zusammen. Hanna hat ja ihren ersten großen Film mit mir gemacht und wir schätzen uns sehr. Wir sind eben immer noch verbunden.
Das sind jetzt die 4 Minuten?
Das sind die 4 Minuten, ja. Das sind die 4 Minuten, mit dem wir beide eigentlich bekannt geworden sind mit diesem Film. Und sie hat jetzt auch in dem Film von letztem Jahr, 15 Jahre, dem Nachfolgerfilm von 4 Minuten, natürlich die Hauptrolle gespielt und soll es eben jetzt zusammen mit Caroline auch tun. Aber es ist so ein eigenständiges Werk, ein eigenständiger Roman. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Steinbruch, sondern falls der Film nicht zustande kommt, das weiß man ja vorher nie, bin ich halt froh, dass es diese Geschichte gibt.
Die sich auch als Roman hervorragend liest.
Es ist als Roman dann auch natürlich bewusst entstanden, klar.
Ja. Und Sie sind immer unsicher, ob es sich dann auch verfilmen lässt.
Ja, ich merke, dass Sie so ganz erstaunlich angucken, wenn Sie das Wort Unsicherheit...
Sie sind Chris Kraus, wo ich immer gedacht habe, der kommt zur Tür rein und alle sagen, ach Chris, komm, hast du was für uns? Weil ich immer das, aus meiner Erfahrung immer das Gefühl habe, es mangelt eher an guten Ideen als an Filmmöglichkeiten.
Also zum Beispiel 4 Minuten wurde von allen Verleihern, Redaktionen abgelehnt, von allen, in jeder Form immer abgelehnt, also weil man sich...
Bevor es zum Erfolg wurde.
Also das ist dann schon Erfolg. Also zum Beispiel, das war ein Film, den wollte ich unbedingt machen. Es war mein zweiter Kinofilm, das ist jetzt, wann ist der rausgekommen? Also 2007 oder so. Also wir haben
der ja auch kommerziell sehr erfolgreich war.
Extrem erfolgreich, aber dieser Film... Wer will eine Geschichte? Es ist eine Geschichte von 2 Frauen im Knast. Einer Klavierlehrerin, die uralt ist und dort in diesem Knast seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist. Und einer Elevin, Hanna Herzsprung, die so eine durchgeknallte Irre ist, die sich nicht im Griff hat, aber mal früher ein Wunderkind am Piano war. Und die bieten sich ein krasses Duell. Es gibt aber kein Love Interest, es gibt keine... Alles war unsexy sozusagen in dieser Geschichte. Mhm. Der Knast war extrem unsexy. Gefängnisfilme funktionierten gar nicht. Alle haben uns davor gewarnt. Und der Film war fertig, hat dann ein A-Festival gewonnen in Shanghai. Keiner in Deutschland wollte diesen Film zeigen. Luc Besson, der große französische Filmemacher, war damals Präsident der Jury in Shanghai. Und wir haben nur ihm zu verdanken, dass er den Film mochte und sofort kaufte für Frankreich. Dann war das Ding in 30 Länder verkauft, aber lief immer noch nicht in Deutschland, weil man sagte, wer will das sehen? Und weil Hanna so eine exzellente Performance zeigte, die wirklich unglaublich war. Und Moni Bleibtreu, die leider verstorben ist.
Die Klavierlehrerin spielte.
Die Klavierlehrerin spielte. dem nicht nachstand, sondern dafür auch den Deutschen Filmpreis erhielt, hat diesen Film in die Welt gepustet auf eine Art und Weise, von der ich ja immer noch profitiere und Hanna wohl auch, obwohl wir auch natürlich viel gearbeitet hatten danach. Und das war eigentlich auch erstmal ein totaler Misserfolg. Also wir hatten den Film fertig und bevor er in Shanghai lief, wollte ihn weder die Berlinale haben, noch das Münchner Filmfestival, nicht mal, ja, wo war das denn, in Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, wollte diesen Film zeigen, irgendwo in der Nebenreihe, weil die sagten, was soll dieser Film? Das ist so, Erfolg ist nichts, was man planen kann. Ich nehme das dankbar an und rechne immer, weil sie sagten Unsicherheit, immer mit dem totalen Misserfolg. Warum auch nicht? Es ist auch nicht schlimm. Es ist, zerstört mich dann nicht. Es ist einfach ein großer, großer Zufall, ein großes, großes Abenteuer. Und ja, schön, dass ich am Leben bin und dieses Abenteuer eben so wirklich genießen kann mit allen Auf und Abs.
Sind Sie deshalb auch mit Ihrer eigenen Firma, die glaube ich auch 4 Minuten heißt oder irgendwie so, als Produzent aktiv und steht Ihr Regisseur-Dasein auch irgendwie in Verbindung mit der Erfahrung, am Ende will es keiner, mache ich selber?
Ja, also ich habe ja erst als Drehbuchautor angefangen, habe ich ja erzählt. Habe dann also für Rosa ein erstes...
Rosa von Braunheim.
Genau. Ein Buch über Magnus Hirschfeld gemacht, so als Auftragsautor. Habe sehr viele, für viele deutsche große Regisseure Bücher geschrieben, die dann alle nicht verfilmt wurden. Als ich merkte, entweder wären es keine Filme oder ich muss mich zurückziehen, weil die wollen großen Blödsinn machen mit dem Ursprungsbuch, das ich hatte. Habe ich gesagt, muss ich halt auch noch die Regie machen. Ja, und habe das versucht, bin relativ spät zur Regie gegangen. Dann, als ich dann merkte, ja, viele wollen dann aber auch nicht das, was ich machen will, habe ich dann...
Entschuldigung.
Jetzt.
Macht ja nichts.
Ja. Und als ich merkte, der Einfluss ist nicht groß genug, habe ich gesagt, okay, ich kann es auch vielleicht selbst produzieren oder ich habe es immer co-produziert, also nie vollständig alleine gemacht. Jetzt die letzten beiden Filme schon auch als majoritärer Produzent mit, parallel zu anderen. Aber das war immer auch so mein Kontrollwahn, weil ich wollte die Filme halt auch so, ob Erfolg oder Misserfolg, so haben, wie sie dann geworden sind. Ich wollte selber aussuchen, mit wem ich arbeite, mit welchen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das wird einem, wenn man ein angestellter Regisseur ist, aus der Hand genommen und dann arbeitet man mit Menschen zusammen, von denen man glaubt, vielleicht sind sie gar nicht die Besten für diese Rollen. Und so habe ich auch das Gefühl, dass ich alle Fehler selber mache. Das ist ein schönes Gefühl. Also ich kann niemanden die Schuld geben, außer mir selbst. Und das ist auch gut so. Das ist richtig so.
Fühlt sich das, was Sie so gemacht haben, für Sie so als Zickzack an? Oder als dann am Ende, von hinten guckt es sich ja dann häufig doch irgendwie geradlinig an. Aber wie ist es für Sie?
Ich glaube, das ist ein psychologisches Phänomen, dass es in der Rückschau immer eine Zwangsläufigkeit hat. Also die Zwangsläufigkeit ist für mich jetzt kein Bahngleis, sondern schon eher so ein Serpentinenweg im Dschungel. Aber zwangsläufig, ja, fühlt es sich so an. Also, aber wie soll ich sagen, meine Frau... Ich habe auch über meine Frau einen Film gemacht, den habe ich dann auf der Trauerfeier natürlich nur gezeigt, aber ich musste das sozusagen machen und meine Frau war auch eine sehr erfolgreiche Künstlerin.
Sie haben mit ihr Filme gemacht, sie war Cutterin.
Also sie war Cutterin, sie war Editorin.
Editorin.
War ihr auch immer sehr wichtig, dass man das so nennt. Ja. War, glaube ich, eine der besten und erfolgreichsten auch in Deutschland, hat einige Preise bekommen. Und sie war aber da sehr viel gesünder als ich. Das Einzige, was für sie wirklich Wert hatte, waren ihre Kinder und waren menschliche Werte. Und sie musste auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das tut man in diesem Beruf auch nicht. Kein Mensch weiß, was eine Editorin eigentlich macht.
Manchmal erzählen Regisseure davon.
Ja, dass sie
eine tolle Editorin haben.
Na, weil das auch Regisseure oder Regisseurinnen sind. Also man sagt, der Regisseur ist der Kritiker des Autors und die Cutterin, die Editorin ist die Kritikerin des Regisseurs. Und deshalb ist das, da wird der Film ja eigentlich erst gemacht. Und niemand kennt aber den Beruf. Man sagt dann, der Regisseur hat diesen Film gemacht. Sie hatte also einen wahnsinnigen Einfluss immer auf das Gelingen meiner Filme. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Aber das war ihr zum Beispiel nicht wichtig, sie fand es schön, dass sie auch sich verwirklichen konnte und so, aber es hatte nicht diese enorme Wichtigkeit wie bei mir, dass sie ihr Leben erzählen musste. Das hat sie nicht. Sie hat eine Das ist eine andere künstlerische Arbeit, die sie machen wollte. Sie liebte Kunst und war froh, ein Teil von Kunst zu sein. Er hat ja für viele, viele tolle Regisseurinnen und Regisseure auch gearbeitet. Und das ist etwas, was mir auch so ein Vorbild ist. Ich versuche immer mehr hinter mich zurückzutreten und denke mir, ja, auch so ein Projekt wie Die Sonne und die Mond, sicherlich inspiriert, in Anführungszeichen, von diesem schrecklichen Verlust, den ich erlebt habe, ist irgendein Projekt, das mir passiert. Ich fühle mich da jetzt mehr als Medium, denn vor noch 20 Jahren, ja, wo ich, oder 30 Jahren, als ich ein junger Mensch war und dachte, mir gehört die Welt. So ist das nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Ich muss das machen und wenn es nicht so ist, habe ich auch meine Kinder oder meine Familie, die noch da ist, ja.
Und dann haben Sie auch jetzt durch diese Erfahrung die Schlusslinie im Blick?
Ja, ich lebe stark, stark mit dem Tod, den ich so sehr an mich herangelassen habe und in mich hereingelassen habe. Sicherlich auch durch den Austausch mit Hendrik, Hendrik, dem Bestatter, von dem ich vorhin erzählt hatte. Und weiß, dass die Zeit eben sehr begrenzt ist und empfinde es ja auch als völlig sinnlos, dass jemand wie meine Frau, die zwei Jahre jünger war als ich, schon nicht mehr da ist. Das heißt, es kann ganz schnell gehen. Ihnen ja auch. Also es geht jeden natürlich, in welchem Alter auch immer. Und das ist mir jetzt sehr, sehr bewusst. Und ich finde das Leben gleichzeitig aber auch schön. Und ich finde auch, dass die Toten integrierbar sind in dieses Leben. Ich lebe ja in gewisser Hinsicht auch noch mit meiner Frau. Ich spreche mit ihr und ich erinnere gerne an sie. Dieses Buch ist jetzt natürlich ihr gewidmet und wir machen auch eine Lesereise und dann zeige ich auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Film, den ich über Uta gemacht habe, weil wir darüber reden, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Mhm. Also wie stark es, was man vielleicht gar nicht so merkt, eigentlich persönlich konnotiert ist, obwohl ich keinen Ich-Erzähler habe, so wie in meinen anderen Romanen. Das ist jetzt der erste Roman, der multiperspektivisch erzählt, der sozusagen aus verschiedenen...
Wechselt auch die Perspektive. Manchmal erzählt Diana aus der Ich-Perspektive.
Genau. Es ist ein Puzzle, ist auch ein sehr emotionaler Roman, glaube ich, was der Emotionalität gar nicht abträglich war. Man geht da sehr mit den Figuren mit. Aber es war für mich auch wieder was Neues. Also ich versuche natürlich, ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste nicht, wie es geht. Es ist, sag ich mal, handwerklich. Sie haben vorhin vom Werkzeugkasten gesprochen. Handwerklich ist multiperspektivisches Erzählen schwieriger, als aus einer Ich-Perspektive zu erzählen. Ja. Also,
was auch den Leser, wer spricht jetzt hier plötzlich?
Genau.
So. Und dann wechselt es wieder. Und dann kommt ein ganz langer Brief, wo man auch mal überlegt, wer erzählt es jetzt hier? So.
Dass man aber dennoch reingeworfen wird in diese Geschichte, das wird mir jedenfalls gespiegelt.
Ja, weil man es unbedingt wissen will.
Ja, man will wissen, wie es weitergeht. Das ist halt schon schön und freut mich, dass das so funktioniert hat. Das wusste ich halt auch nicht.
Man will wissen, wie es weitergeht und man will wissen, was passiert ist. Mhm. Es ist ja beides immer verknüpft, weil man ganz lange gar nicht weiß, was ist es denn jetzt, was diesen... Sie haben eben nicht Hass gesagt. Sie sind in Liebe verbunden, aber sie sind auf einer... gewalttätige Art,
aggressive Art
miteinander verbunden. Ja. Was ist es denn, was diese Aggression auslöst? Weiß man auch ganz lange nicht.
Naja, aber man erfährt es.
Man erfährt es. Es bleibt nicht offen.
Ja,
nee. Genau. Nee, das ist auch irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Mir scheint, jeder Mensch ist in seinem Leben auf irgendeiner Suche, das ist bei jedem irgendwas anderes, sehr individuell. Wonach suchen Sie?
Naja, also schon nach dem ganzen Sinn. Was soll das Ganze? Das ist schon die große Frage.
Drunter ist nicht.
Bitte?
Drunter ist nicht.
Aber das ist ganz Einfaches. Also, ich glaube, wir sind alle, was soll denn das Ganze? Also was macht das? Also natürlich fragt man sich, warum funktionieren diese Dinge nicht? Warum gibt es Trump? Warum gibt es den? Wieso ist das so? Warum sind die Dinge nicht lösbar? Warum ist alles so kompliziert? Warum bin ich hier? Also natürlich diese Sinnfrage. Also die muss sich, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin stellen. Also sonst, was erzählt er sonst? Warum nehme ich sonst Menschen mit? Auch wenn ich habe ja gesagt, ich habe mit sehr einfachen Kabarettstückchen angefangen als junger Mensch. Aber letztlich, wenn man ein Buch über 1200 Seiten schreibt, muss eine große Frage dahinter stehen. Die kann aber auch, sie kann auch sehr klein gestellt werden. Was ist der Sinn daran, dass ich diesen Job verliere? Was ist der Sinn? Warum? Ich bin doch der Beste. Das ist schon eine Ausgangssituation für eine Geschichte. Mhm. Ja, also Und das, ich weiß es eben nicht. Ich weiß nicht, wie die Welt funktioniert. Ich will es immer noch rauskriegen. Das ist das, was einen, glaube ich, so ein bisschen am Leben erhält, jung erhält. Ich wollte auch wissen, warum macht jemand so einen Beruf, so einen krassen Beruf wie Bestatter? Was ist daran? Warum hat Hendrik, über den ich glaube ich reden darf, weil er kommt manchmal auch auf diese Lesereisen jetzt mit, also wir reden auch über unsere Beziehung, über unsere Freundschaft.
Er hat ein Bestattungsinstitut in Berlin.
Er hat ein Bestattungsinstitut.
Und interessanterweise steht er auf meiner Liste der Wunschgäste.
Das ist verrückt. Aber unbedingt.
Das ist verrückt.
Das wirklich? Ja. Aber unbedingt. Ja, und er ist eben auch so offen und er hatte ja auch eine Karriere. Er hatte auch Erfolg. Genau, ja. Er war Designer, er war in einer großen Werbeagentur und fand das halt nicht, von wegen, wir haben ja gerade über den Sinn gesprochen, was so abgeschmackt klingt, aber weil er sich die Frage gestellt hat, was soll das Ganze, warum mache ich für Mercedes-Benz kreative Arbeit, hat er es eingestellt und hat gesagt, ich werde Bestatter, ganz bewusst. Mhm. Ich möchte eine Caring-Arbeit machen. Ich möchte für Menschen da sein, die nicht ein noch auswissen. Das ist etwas Wundervolles. Ich bewundere diesen Beruf und hatte auch das Gefühl, dass ich das auch gut könnte. Also so, ich könnte das auch gut. Ich könnte auch Menschen gut bestatten und könnte gut für die Menschen da sein, die mit dem Verlust leben, überleben müssen. Und ist für mich eine hoch sinnvolle Tätigkeit. Deshalb finde ich es auch schön, dass es jetzt diesen Roman über Bestattung, über Bestatter gibt. Das ist was, ein Beruf, den ich sehr, sehr bewundere, über den ich vorhin natürlich nie nachgedacht habe. Mhm. In all den, was da alles dazugehört. Also sowohl nicht nur das Technische, sondern diese Empathie. Ich hätte als Regisseur sofort gewittert, weil ich so trainiert bin darauf, den menschlichen Ausdruck, der mir über die Physiognomie entgegentritt, zu deuten. Sofort gewittert, wenn die Anteilnahme von Hendrik an dem Tod von Uta nur gespielt gewesen wäre. Mhm. Wenn das nur eine, so, das hätte ich, das, und ich wäre ausgeflippt.
Was man in solchen Situationen ja als extrem anstrengend sieht. Sie wären ausgeflippt, aber ja.
Ja, ich hätte aufgehört. Ich wäre dann woanders hingegangen. Das heißt, das spüre ich ja, ob jemand bei einem ist. Ob jemand, obwohl er das ständig macht, diese Trauer mitempfindet und einen auffängt und für einen da ist. Das war so beglückend für mich und wirklich eine Rettung, weil in Deutschland haben wir einen ganz perversen Umgang mit dem Tod. Es ist es ist wirklich mit Abstand ein abgefahrenes, schreckliches Gesetzeswerk, das einen sozusagen daran hindert, die liebsten Toten in zermahlenem Zustand in der Urne mit nach Hause zu nehmen, darf man hier nicht. Darf man in fast allen anderen Ländern. Finde ich ganz schrecklich. Und die Absurditäten dieser Begräbnisjuristerei spielt ja auch in dem Roman eine große Rolle. Darüber haben wir viel nachgedacht. Und er macht alternatives Bestatten. Ihm geht es nicht um Sargverkaufen, sondern ihm geht es darum, dass in diesem Dschungel aus Paragraphen, den es hier immer noch gibt, dass man klarkommen kann mit einem solch furchtbaren Verlust. Auch das ist einfach ein Idealismus, auch den ich schön finde. Also etwas Romantisches. Deshalb ist es auch ein romantischer Roman in gewisser Hinsicht. Ja? Diese Freundschaft.
Ja.
Freundschaft.
Ja. Das trifft es eben. Ich hätte niemals gesagt, es ist ein Roman über Bestatter oder Bestatterinnen. Für mich ist es vor allen Dingen ein romantischer Roman.
Ja, aber interessant.
Also, ich habe natürlich nicht diese Erfahrung.
Aber es spielt natürlich nur, also es sind alles Bestatter, aber man merkt es gar nicht, weil es Menschen sind mit ganz anderen Problemen. Es sind ja auch nur, die machen auch nur ihren Job in Anführungszeichen, aber eben sehr faszinierenden und total wichtigen. Auch einen, der durch KI nicht ersetzt werden kann, was ja tröstlich ist.
Ja, stimmt. Sehr vieles kann durch KI ersetzt werden. Vielleicht auch inzwischen Regie, man weiß es nicht, ob das ein guter Film wird.
Sehr, sehr, sehr bestimmt, ja. Also zum Beispiel, Editorinnen werden jetzt schon ersetzt. Das, was meine Frau gemacht hat.
Also das kommt dann was Gutes dabei raus?
Ich habe so gehört, es kommt was Interessantes dabei raus, weil dieses künstliche Gehirn schneidet den Film innerhalb von 2 Sekunden auf 30 verschiedene Weisen und da muss man nur noch auswählen, was man nimmt und dann bastelt man ein bisschen dazu. Ist auch sehr erschreckend. Aber eben bestatten mit KI auf 30 verschiedene Weisen, das geht. Naja, das geht.
Das
nicht.
Ist doch auch tröstlich, dass Trost nur von Mensch zu Mensch funktioniert. Das ist doch vielleicht.
Nicht nur unbedingt, also es gibt ja Pflegeroboter, also das wird ja schon kommen und das funktioniert auch. Der Mensch kann sich selbst betrügen.
Die trösten ja nicht, sondern die machen Arbeit.
Ich glaube, sie trösten auch. Also es wird jetzt an Robotern mit viel flauschigem Fell auch gearbeitet und das funktioniert, so wie der Mensch als Dreijährige oder Dreijähriger den Teddybären akzeptiert als Trost. Figur wird er auch als 90-Jähriger akzeptieren, einen flauschigen Pflegeroboter zu akzeptieren. Aber so wie auch die Mama den Teddy zusätzlich aufwertet, wird das mit den Angehörigen auch sein. Und das wird so bleiben. Aber ich glaube schon, dass die Pflege wir sind im Pflegenotstand, dieses Instrumentarium zusätzlich nutzen wird. Das wird sicherlich auch gut sein. Aber ersetzen kann der Roboter das nicht komplett. Das stimmt.
Mhm. Sie arbeiten, so empfinde ich es jedenfalls, immer mit einer großen Schonungslosigkeit, vielleicht auch sich selber gegenüber, aber jedenfalls in den Geschichten, die Sie erzählen, das macht das Leben ja nicht unbedingt leichter. Das hat ja auch einen Preis.
Ja, das stimmt.
Was ist der Preis?
Naja, aber es ist, naja, wie das Feuer halt. Also es verbrennt das Holz, aber es gibt auch Wärme. Das heißt, es ist sehr ambivalent. Die Schonungslosigkeit finde ich, das stimmt schon. So empfinde ich das auch. Es ist super, super anstrengend. Übrigens auch für die Menschen, die einem nah sind. Es war bestimmt nicht leicht für Uta, mit mir so zu leben, das auszuhalten, weil ich alles gebe für meine Projekte. Das fasziniert mich auch an Menschen. Das fasziniert mich an Hannah, dass sie alles gibt für ihre Rolle. Alles. Also, dass sie sich eben auch verströmt und verbrennt. Das liebe ich. Also, Hendrik ist 24 Stunden am Tag Bestatter. Und wenn sie ihren, ich merke ja auch, wie wir das Gespräch führen, sie lieben diesen Beruf, sie gehen gerne in dieses Gespräch. Sie sind jetzt nicht nur vorbereitet aus professionellen Gründen, sondern irgendwas interessiert sie an meiner Person. Und das führt dann eben dazu, dass wir dieses Gespräch in dieser Art führen. Die Schonungslosigkeit, die Offenheit, kann man auch sagen, die verstärkt ja die Intensität des Beieinanderseins. Und das finde ich halt gut. Der Preis, den man dafür zahlt, ist Erschöpfung, natürlich. Also, aber so ist das halt.
Dramatische Geschichten sind gut, aber man muss sie auch irgendwie überleben.
Karl Valentin hat das halt mal so sehr, sehr schön gesagt. Kunst ist sehr schön, macht aber viel Arbeit.
Ja. Sie hasste Kitsch wie jede andere Lüge, ist eines der Zitate aus dem Buch. Und dachte ich, da hat er sich auch selbst beschrieben.
Das stimmt. Das stimmt. Ich habe aber, dieser Gedanke ist nicht neu und er ist auch nicht von mir. Wer war das denn, der das geschrieben hat? Jetzt fällt mir der Autor nicht mehr ein. Aber der kommt aber gleich. Und der hatte eben mal gesagt, Kitsch ist die Abwesenheit von Scheiße. Und das ist ein noch viel bessere, wer war das denn? Kundera.
Kundera.
Milan Kundera. Milan Kundera hat das gesagt. Und das ist ein noch viel besseres Zitat. Und auch das ist so etwas, was mir immer klar ist. Die Abwesenheit von Scheiße. Das ist eben auch immer gleichzeitig da. Ja? Der Stuhlgang, jedes lebende Wesen muss trotzdem Materie zu sich nehmen, organische und ausscheiden. Und das ist, das darf man nicht vergessen. Das ist trotzdem, und gerade als Bestatter vergisst man das natürlich gar nicht. Und wie man weißt du, wie man da diese Würde der Menschen immer achtet, die einfach nur einfach eine Leiche sind, ein verwesender Körper. Das finde ich wunderschön. Das
Wird daraus ein Film? Kann daraus ein Film?
Aus was jetzt?
Aus die Sonne
und die Sonne und die Mond? Habe ich ja schon gesagt, dass daran arbeiten wir. Das glaube ich schon.
Sie glauben daran?
Ich glaube daran. Also ich sitze jetzt an diesem Drehbuch und ich glaube, dass das ein wunderschöner Film werden könnte. Es gibt ja auch diese Beschäftigung mit diesem alternativen Bestatten noch gar nicht. Und wir tun jetzt unser Bestes, dass wir die Finanzierung dafür auf die Beine stellen. Und vielleicht gibt es in 2-3 Jahren diesen Film.
Mhm. wenn Sie dann selbst als Produzent mit auftreten, wie kommt der Regisseur, Autor Kraus mit dem Produzenten Kraus zurecht?
Sehr gut. Also ich mache ja sowieso immer alles. Also das ist nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ich habe gedacht, es ist schon ganz gut, wenn man das ausgelagert hat. Da hat man jemanden, den man einfach hassen kann.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber im Idealfall ist der Produzent ja ein Unterstützer. Das ist auch so die romantische Idee.
Ja.
Sehr, sehr, ja. Gibt es aber auch. So.
Ja.
Und habe ich auch schon erlebt. Und natürlich versuche ich, so eine Konstellation hinzukriegen, dass man sagt, wir wollen genau diesen Film. Es gibt ja jetzt dieses Buch, die Leute wissen sozusagen schon, was kommt. Es ist ja ein nicht formatiertes Projekt. Das heißt, es gibt kein Thema oder themenformatiertes Projekt. Es gibt kein Thema, auf das man sich draufsetzt. Es geht nicht um Genderfragen, es geht nicht um die Ukraine, es geht um etwas Existenzielles. Wie gehen wir mit unseren Toten um und was bedeutet Freundschaft? Es ist gar nicht so leicht, dafür erstmal Interesse zu kriegen. Deshalb wäre es schön, wenn dieser Roman gesehen würde. Aber klar, das war ja die Geburtssekunde dieses Projekts, dass Hannah sagte, hast du nicht was für mich?
Sie hat das ganz offen gelassen, was es ist. Sie hat dann gesagt, Chris, du machst
sie hat erst
Geschichten,
mal gefragt,
die zu mir passen?
Ja, sie war ja schon Co-Produzentin bei dem letzten Film 15 Jahre. Und das Schlimme war ja, als der Film rauskam, ich war auch im Streit mit den, furchtbaren Streit mit den Produzenten, meinen Co-Produzenten sozusagen dieses Films, ist Uta gestorben und ich blieb natürlich bei Uta. Normalerweise macht man dann so eine rote Teppich-Fucking-Aktion, wo man in die Kameras lächelt, um den Film zu verkaufen. Sowas mag ich sowieso nicht, aber ich mache das natürlich und das ging nicht. Uta ist gestorben. Ich habe gesagt, ich kümmere mich um meine Frau und mache das nicht mit, den Zirkus. Und dann hat Hannah, die Co-Produzentin dieses Films, war gesagt, sie übernimmt alles. Sie hat wirklich Kernerarbeit gemacht. Sie ist überall hingereist. Sie hat alle Interviews gegeben. Sie kennt also diesen Job als Co-Produzentin. Und sie ist ja auch als Co-Produzentin jetzt mit in dem, so wie Caroline Schuch auch, mit im Boot.
Mhm. Diese ganze rote Teppich-Geschichte, die sieht ja im Fernsehen ja immer so nach, die haben es gut aus, für viele jedenfalls. Sie sagen, es ist Kernerarbeit.
Ja, und es ist eben auch Kitsch bei Abwesenheit von Scheiße. Also es ist einfach, und alle wissen das, dass es diese Leute, die man dann auf dem roten Teppich sieht, in schönen Kleidern, sind in dem Augenblick halt nur das.
Mhm. Genau. Und haben Sie keine Sehnsucht danach?
0,0.
Null? In keinem Moment?
Nein, also in keinem Moment. Das finde ich immer komisch, aber es gehört, also das ist wirklich Arbeit und nichts anderes. Und ich habe daran keine Freude. Hatte ich nie. Nee. Also ich freue mich, wenn der Film gesehen wird, und sicherlich habe ich auch eine Eitelkeit, die aber ich schäme mich dann auch übrigens wegen meiner Eitelkeit. Also ich habe zum Beispiel auch Angst vor Eitelkeit. Also das ist ja etwas, also ich finde, gerade in unserem Job sind alle eitel, aber ich verachte es, wenn die Leute nicht wissen, dass sie eitel sind. Also man versucht das doch irgendwie, das ist doch krass. Also das ist eine Charaktereigenschaft, die ich gar nicht schön finde. Aber man hat sie, geht ja nicht anders. Wir Menschen sind nun mal so. Wir glauben halt, dass das entscheidend sei, und dem kann man sich schlecht entziehen.
Und muss man das nicht in einer gewissen Weise in diesem Job auch sein?
Doch, eben, sage ich ja. Also das muss man sein. Und das ist auch okay. Und die Leute, ich finde, es ist eine Beleidigung der Intelligenz, wenn man so tut, als wäre man es nicht. Aber man muss es ja nicht ausstellen. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass man in dem Augenblick halt so gerade so ein bisschen ausflippt. Und das ist eine ganz normale menschliche Schwäche, die manchmal auch sehr liebenswert ist.
Ja, ja.
Nicht immer, selten, aber manchmal.
Verzeihen Sie es mir, wenn ich sage, dass ich mich gerne auch mal betrügen lasse? Also nicht am roten Teppich, aber in dem Film zum Beispiel?
Ja, natürlich, weil Imagination und Illusion ein Teil dieser Flucht auch sind, die es immer ist, wenn man eine Geschichte erzählt bekommt. Man flieht in einen dunklen Raum im Kino, man flieht in eine andere Welt, in den Orient oder ins Weltall. Und natürlich will man dann nicht immer mit den Widrigkeiten des Lebens zu tun haben, aber sie sollten Thema sein, diese Widrigkeiten. Auch in einer Flucht, auch in einer halb eskapistischen Erfahrung, sollte es um Dinge gehen, die mit diesem Leben zu tun haben, dass das auch lustvoll sein kann. Ich komme ja vom Kabarett, das kann nur lustvoll sein. Man will dort lachen. Man geht dorthin, weil einem wird versprochen, dass man einen amüsanten Abend hat. Und so hoffe ich, dass so ist das ja mit einigen vielen meiner Romane und Filme auch. Ich will nicht gelangweilt sein. Ich will nichts Langweiliges erzählen. Also, wenn die Leute sich langweilen, das ist die größte Bestrafung überhaupt. Also, ja.
Manchmal steigert es ja aber auch die Erwartung. Also, wenn man vorher, glaube ich, schon mal, ich liebe Bücher von Bodo Kirchhoff, weil ich vor langer Zeit mal ein Buch gelesen habe, was mich sprachlich fasziniert hat, was mich von der Geschichte fasziniert hat. Und bei mir steigert es dann bei ihm die Erwartung und die Spannung, wenn ich mich 300 Seiten lang langweile und immer denke, jetzt reicht's aber.
Ja,
jetzt reicht es aber.
Ja, genau. Das nennt man so die Marathon. Den Marathon-Optimismus. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man nach 42 Kilometern auch dann wirklich ins Ziel kommen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es kein Ziel gibt, dann ist es ein echtes Problem. Also das kann ja auch, das stimmt schon. Also man arbeitet ja auch mit Retardierung, mit Zeitlupe, mit Verzögerung, mit Versprechungen. Das sind dramaturgische Kniffe, die jeder Autor, jede Autorin einsetzt. Und ich natürlich auch. Uta hat es geliebt in ihrem Schnitt, Spannung aufzubauen, indem man weiß, es wird einem was versprochen. Man sagt zum Beispiel beim Film, wenn eine Waffe auftaucht irgendwann, dann ist das ein Versprechen. Du kannst nicht jemanden mit einem Revolver rumspielen lassen, wenn der nicht irgendwann zum Einsatz kommt. Das heißt, du kannst nach 5 Minuten jemanden zeigen, der einen Revolver zeigt, aber wenn der dann nie wiederkommt, dann hast du ein Problem. Also das sind schon, das kann man natürlich herauszögern, also wann das Shootout kommt, aber es muss kommen.
Ja. Aber so ist die Sonne und die Mond gar nicht. Es ist spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Und es liest sich sehr unterhaltsam. Und man hat ganz viele Fragen im Kopf, wenn man das liest.
Ja, danke schön.
Und, wenn daraus noch ein Film wird. Und wie weit, darf ich jetzt noch eine ganz sachliche Frage stellen, wie weit ist das Projekt, das aus dem kalten Blut eine Serie wird? Irgendwie habe ich davon schon gefühlt vor Jahren gelesen.
Man sagt immer, das Projekt schläft, weil es ist ja, also im Ausland gibt es großes Interesse nach wie vor, natürlich vor allem aus Frankreich, da sind 100.000 Exemplare verkauft worden. Das ist für ein Land, für ein deutsches Buch wirklich sehr viel. Da gibt es nach wie vor ein großes Interesse von Canal Plus. Also so. Aber in Deutschland, es ist ja auch ein sehr politisches Buch und hier war es eben sehr umstritten. Es geht ja auch um die Gründung der Bundesrepublik, es geht um den Geheimdienst, es geht um Reinhard Gehlen, den Gründer und ersten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, der nicht gut wegkommt. Auch Verstrickungen zur Politik, zur CSU, CDU. Also da glaube ich, das sieht man natürlich im Ausland ganz anders als hier, wo dann öffentlich-rechtliche Anstalten sozusagen politische Positionen beziehen müssen. Das ist immer sehr schwierig. Ich hoffe aber, da das Projekt der Roman nach wie vor sehr gut läuft in einigen Ländern, dass noch was draus wird. Aber das ist ein Brett, durch das man sehr lange bohren muss.
Warum machen Sie eigentlich so wenig Fernsehen? Also hier geht es ja, glaube ich, um eine Fernsehserie.
Ja, genau, aus dem Grund. Man hat natürlich eine ganz andere Freiheit. Also ich kann meine Projekte, die so stark mit persönlichen Erfahrungen zu tun haben, fast nur im Kino realisieren, weil...
Wegen der Ästhetik?
Nein, nicht wegen der Ästhetik, sondern beim Fernsehen muss man alle Rechte abgeben. Ich kann beim Fernsehen kein Produzent sein. Im Kinobereich kann ich es sein. Ich kann mir ausländische Partner suchen. Und das ist ja deshalb, man versteht, deshalb ist es ja toll, dass es das Kino gibt. Nicht nur, weil es eine Leinwand gibt, sondern weil auch andere Filme entstehen können. Das Problem ist ja hier, dass immer noch die meisten Filme, auch meine, mit Fernsehgeldern entstehen müssen. Da hatte ich großes Glück mit meinen Redaktionen, dass die mir vertraut haben. Ich glaube, meine Geschichten kann man gar nicht so leicht fürs Fernsehen machen, weil dann wird gesagt, nach 30 Minuten muss das passieren, nach 60 Minuten das. Und dann können diese retardierenden Momente, die Sie so bei Bodo Kirchhoff schätzen, gar nicht in der Fülle eintreten, die vielleicht notwendig sind für die Geschichte. Deshalb habe ich tatsächlich nur ein einziges TV-Projekt gemacht.
Echt wenig für einen erfolgreichen Filmemacher.
Ja, und das war damals, Bella Block war das. Mhm. Und jetzt habe ich im Grunde genommen auch, das ist auch ein ziemlich radikaler Bella Block, habe ich auch...
Und Hannelore Hoger ist doch
großartig. Es hat so eine Freude gemacht. Aber wir haben es eigentlich mit meinem Team auch, ich habe es halt wie einen Kinofilm gemacht. Und sieht auch so aus und auch mit der Freiheit. Und das war dann durchaus auch eine Diskussion danach mit den Sendern.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob Sie in der Branche als schwierig gelten.
Aber fragen Sie das doch nicht mich. Fragen Sie doch die Branche.
Aber Sie wissen das, Sie sind ja jetzt auch nicht mehr ein heuriger Hase.
Ach ja, natürlich.
Haben Sie den Ruf, schwierig zu sein?
Wer hat den nicht, wer halbwegs seine Sinne beisammen hat. Aber natürlich, wenn ich versuche, meine Projekte so zu machen, stoße ich auf Widerstände. Deshalb ist es auch wunderbar, dass ich so einen Roman wie den jetzt schreiben kann. Da ist nicht viel Geld im Spiel. Es wird immer schwer, wenn es um richtig viel Kohle geht. Und jeder Fernsehfilm kostet weit über 1 Million. Und mein letzter Film hat weit über 7 Millionen gekostet. Alle Leute wollen damit reinspringen. Natürlich gibt es da Spannung. Und ich war fassungslos, wie da meine Co-Produzenten mit Vereinbarungen umging. Natürlich gefällt das nicht jedem. Und solange es halt den Leserinnen und Lesern gefällt und den Leuten, die in so einen Kinofilm gehen, mache ich neben den vielen falschen Sachen, die ich mache, auch ein paar Sachen richtig, glaube ich.
Sie haben vorhin erzählt, auf die Frage hin, was Sie suchen, irgendwie den Sinn zu finden. Wie weit sind Sie
bei der
Mittendrin.
Suche?
Mittendrin?
Ja. Das ist der Marathon.
Haben Sie das Gefühl, Sie schaffen es?
Ja, das ist diese Karotte. Der Sinn ist so eine Karotte, die einem vorgehalten wird. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber man hofft, man ist so das Pferdchen, das so auf diese Karotte schielt und sich viel Mühe gibt.
Auf der Suche nach dem Sinn. Ich muss noch was zitieren. Wir werden alt und das ist keine schlechte Nachricht, sondern bedeutet genau genommen, dass wir am Leben sind. Und das sollte ein Grund zum Feiern sein. Aus Die Sonne und der Mond. Nicht Die Sonne und der Mond, sondern Die Sonne und die Mond. In diesem Sinne, lassen Sie uns feiern. Vielen Dank für diesen Satz, Chris Kraus. Und vielen Dank für die vielen offenen Sätze jetzt gerade in dem Gespräch.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Chris Kraus, der große Geschichtenerzähler. Und weil ich das hier immer mal darf, mache ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für eine kleine Geschichtenerzählerin mit grünen Augen und langen Ohren. Grünäuglein, klar. Jeden Sonntag neu, gleich früh hier in der ARD-Audiothek eine verrückte Krümelgeschichte. Also ich finde sie verrückt, die Geschichten und Ideen, aber das liegt ja wahrscheinlich an mir. Grünäuglein findet das immer alles ganz normal. Krümel als Podcast macht auf jeden Fall Spaß beim Hören.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.